Nachtquartier.
Diagrammen und Listen. In Tabellen. Gestern war zum Beispiel der Welternährungstag. Mein Gast heute im Nachtquartier ist Nikolaus Gansterer.
Guten Abend.
Guten Abend. Unter anderem vom Gemüseorchester.
Genau.
Das ist nur ein Thema, über das wir heute sprechen werden. Was wir gerade hören, ist das Gemüseorchester. Wird man nicht glauben, dass diese Sounds nur von Gemüse erzeugt werden.
Ja, und sogar im Speziellen lauter Nachtschattengewächse hören wir.
Der Song heißt Nightshade. Wie funktioniert das genau? Wie reparieren Sie die Instrumente und was ist das genau jetzt, was wir hören?
Also das Gemüseorchester ist ein Projekt, ein Musikprojekt, das es mittlerweile seit fast 15 Jahren gibt. Und es ist ein Kollektiv aus Künstlerinnen und Künstlern, Musikerinnen und Musikern, die sich eben dem Klangspektrum der vegetabilen Klangforschung, also des Gemüses, verschrieben hat. Und das heißt, bevor man ein Stück spielt, muss man erst seine Instrumente pflücken am Markt und sie dann präparieren. Und durch das Spielen eigentlich werden sie schon fast wieder zerstört. Also es gibt so einen kurzen Moment, wo das Hörbare dieser Instrumente hervortritt und dann werden sie wieder zu dem, was sie eigentlich sind, nämlich ein Lebensmittel.
Wann ist die Idee entstanden, ein Orchester mit Gemüseinstrumenten zusammenzustellen?
Ja, das war in den späten 90er Jahren eigentlich, wo alle in meinem und unserem musikalischen Umfeld extrem elektronische, krachorientierte Musik produziert haben. Und da war so eine Idee, ob man nicht eigentlich mit sowas ganz Analogen und Einfachen und Alltäglichen wie einem Gemüse auch sehr experimentelle Sounds erzeugen kann.
Hören wir uns das ein bisschen an. Machen Sie dann vor einem Auftritt ganz genaue Listen, wie viele Karotten, wie viele Gurken, wie viele Kürbisse es geben muss?
Ja, also diese Stücke sind alle notiert und da gibt es einfach ganz klar ein Arrangement und dafür muss man eben auch die jeweiligen Instrumente besorgen.
Listen und Diagramme ist das Thema eigentlich der heutigen Sendung. Also wir reden über Denkfiguren. Nikolaus Gansterer hat ein Mindmap, ein Brainmap für die heutige Sendung gestaltet, an das wir uns auch versuchen, strikt zu halten. Und Sie sind dazu eingeladen, es zu durchbrechen mit Ihren Anrufen 0800 22 69 79 oder Sie schicken uns ein E-Mail an nachtquartier@orf.at. Haben Sie schon mal mit dem Küchenequipment Schlagzeug gespielt? Oder eine andere Frage, warum zeichnen Sie nicht Ihr Tagebuch? Zeichnen Sie Ihren Tagebuch, Herr Gansterer?
Ja, ich zeichne eigentlich ständig.
Warum?
Das ist für mich eine spezielle Art zu denken. Also dieses zeichnende Denken ist so ein Schreibzeichnen oder Schreibdenken. Ich denke, das hat sehr viel miteinander zu tun, aber vielleicht sprechen wir später darüber. Ich höre im Hintergrund schon
den nächsten Song. Was ist das? Was haben Sie mit? Auch das Musikprogramm ist genau tabellarisch vorbereitet.
Genau, ja. Jetzt sind wir bei Hauschka.
Girls heißt der Track.
Girls.
Sie hören das Nachtquartier. Mein Gast ist Nikolaus Gansterer. Wir haben ein Diagramm für diese Sendung, das Sie gestaltet haben. Die Welt befindet sich ja überhaupt in einem Diagrammatic Turn. Was könnte man denn darunter verstehen? Warum sind wir in dieser Wandlung?
Naja, ein Stück weit ist es, glaube ich, eine Erfahrung, die wir alle machen. Die Welt wird immer komplexer oder scheinbar komplexer. Und da ist natürlich irgendwo ein Bedürfnis, diese ganzen Informationen, denen ja, ein Gesicht oder eine Form zu geben. Und eben eine große Frage, was für eine Form hat dieses ganze Durcheinander, Zueinander, Miteinander. Und da sind natürlich Diagramme eine Möglichkeit, diese Bezüge zu visualisieren.
Wir haben zuerst begonnen mit dem Gemüseorchester. Da wäre jetzt meine Frage, zeichnen Sie auch Ihren Einkaufszettel?
Der Einkaufszettel wird eher geschrieben, aber die Partituren werden gezeichnet. Also hier gibt es eine Reihe von visuellen Notationssystemen, die wir entwickelt haben, und grafischen Partituren, die es ermöglichen, dieses komplexe organische Miteinander eines Klangkörpers zu organisieren.
Aber ich meine jetzt auch persönlich, so im Alltag, wenn Sie einkaufen gehen, ist das wie im Mathematikbuch der ersten Schulstufe, dass dann eben 5 Milchpackerl am Einkaufszettel von Ihnen gezeichnet werden?
Nein, da gibt es eher eine Abkürzung.
Was kann dann zeichnerisches Denken sein? Wie verstehen Sie das?
Aus meiner persönlichen Praxis merke ich oder ist die Erfahrung, dass im Zeichnen sehr viele Gedanken entstehen und dass das so ein sehr produktives, eine sehr produktive Form des Reflektierens ist, Schreiben, Zeichnen gleichzeitig zu gestalten. In der Schule lernt man eher sozusagen das zu trennen und ich habe mir das eigentlich wieder sozusagen angelernt, dass dieses Schreiben und Zeichnen eins ist.
Ganz zu Beginn, eben darum habe ich auch die erste Schulstufe angesprochen, ist es ja noch so in den Schulbüchern, Mimi geht das Haus, also das ist noch mit Zeichnungen, auch im Mathematikunterricht, dann später verschwindet das, obwohl das visuelle Lernen eigentlich durchaus ein Potenzial auch hätte.
Absolut, ja. Also auch das visuelle Lernen ist ja erwiesen, dass das eigentlich ein zum Teil auch viel größere Erfolge für das menschliche Gehirn, für die Merkfähigkeit und Begriffsdefinition im Gehirn, in sozusagen in Strukturenbildung ja auch mit sich bringt.
Da setzen wir mal in unserem Diagramm der heutigen Sendung einen Pflock, den nennen wir Otto Neurath, da kommen wir später dazu. Auf meinem Zettel steht Denkfiguren, Visualisierungen, Übersetzungen, Translationen. Drawing eine Hypothese zeichnen. Was bedeutet das? Was haben Sie da gemacht? Da gibt es, glaube ich, auch ein Buch dazu.
Ja, das war ein mehrjähriges Publikationsprojekt als künstlerische Forschung begonnen 2005/2006 in Holland, wo ich so ein Forschungsstipendium hatte. Seit vielen, vielen Jahren faszinieren mich Karten, Diagramme, alle Formen von visuellen Repräsentanten und ich bin dann hergegangen und habe die gesammelt aus unterschiedlichsten wissenschaftlichen Zusammenhängen, habe die verglichen und habe sie begonnen sozusagen nochmal zu zeichnen. Und aus diesem Archiv habe ich dann begonnen, eine Ordnung zu erstellen und diese einzelnen Pakete an befreundete, anfangs befreundete Künstler, Künstlerinnen, aber später auch Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die in diesem Feld der Diagrammatik arbeiten, auszuschicken, immer mit der Bitte, eine Hypothese zu erstellen, eine schriftliche, um was es sich denn hier handeln könnte in diesem Diagramm. Und mich hat eigentlich interessiert, sozusagen dieses poetische Potenzial, das in diesem Instrumentarium, das ja eigentlich in der Wissenschaft eher dazu eingesetzt wird, um Evidenzen zu erzeugen, das aufzubrechen und eigentlich diese unterschiedlichen Lesarten hervorzukehren, die in diesen Zeichnungen drinnen stecken.
Fühlen Sie sich eigentlich gefangen im Diagramm? Also zum Beispiel, wenn man eine Grafik sieht vom Bruttosozialprodukt oder eine andere statistische Erhebung, kann man auch immer denken, da steckt eigentlich irgendwo ich auch drinnen. Bin ich das auch?
Ein Stück weit denke ich das, wobei wenn man sich eben sehr intensiv mit diesen Balken, Torten, welchen Formen auch immer von Diagrammen beschäftigt, Netzdiagrammen, erkennt man natürlich, dass jedes Diagramm natürlich auch immer eine Lüge ist. Also so wie jede Karte auch eine Lüge ist, ist eine Form von Abstraktion, die einen Datensatz irgendwo visualisiert. Und da hat das Diagramm in den letzten Jahren ist ein extremes Machtinstrument geworden. Ja, es gibt ja kaum eine Studie, die ohne diesen Zeichnungen auskommt. Und diese Macht war sozusagen auch ein Stück weit ein Interesse in dem Buchprojekt Drawing a Hypothesis zu hinterfragen.
Ja. Ist das auch eine Persiflage von solchen ernstzunehmenden Diagrammen, die uns tagtäglich in Wochenzeitschriften oder Tageszeitschriften entgegenleuchten? Kann man das auch als Absurdität begreifen, die dagegen gestellt ist?
Naja, ich habe für mich so die These entwickelt, dass wir alle eigentlich in dieser, sozusagen, das ist eine Form von Bildsprache, die wir alle seit unserer Kindheit anlernen, dieses Lesen dieser Symbole und Zeichen. Und meine Frage war eben, was passiert, wenn man sie aus ihrem Kontext rauslöst und welche Formen von neuen Lesarten stecken da drinnen?
Rufen Sie uns an, reden Sie mit. Der Sendungstitel heute ist Hypothesenzeichnungen und Gemüse 0800 22 69 79 oder schicken Sie uns ein E-Mail an nachquartier@orf.at. Wie geht es Ihnen mit den Diagrammen, in denen Sie sich finden sollen? Wir hören ein Stück Musik, auch ein Orchester, aber in dem Fall geht es, glaube ich, um andere Instrumente, nicht um Gemüse. Heimorgeln, glaube ich.
Ja, ein befreundetes Orchester gibt es ein paar Jahre länger schon als das Gemüseorchester. Ein Kollektiv von 4 Musikanten, die nur auf Heimorgeln spielen.
Jetzt hören wir. Die Nummer 1, das Radio ist an. Es wird Viertel nach 9 und es wird Viertel 10 und am Himmel ist von der Veränderung nichts zu sehen.
0 Uhr 26. Das Musikprogramm wurde von Nikolaus Ganstrer zusammengestellt, mein Gast heute hier im Nachtquartier. Das war das erste Wiener Heimorgelorchester. Wir gehen jetzt ganz streng nach Diagramm weiter vor. Hier steht Verbindung Kunst, Wissenschaft, Publikation, Künstlerbuch, Schaubilder, Diagramme, zeichnendes Denken, Fiktionen, Hypothesen, Parallelitäten. Dieses Thema haben wir eigentlich gestreift, kurz. Sie haben aber auch ein Alphabet für Städte entwickelt. Wie sieht das aus? Hat das auch 26 Zeichen oder wie viele?
Ja, es ist eigentlich entstanden in einer Zeit, ich habe in den letzten Jahren immer wieder Kunstprojekte in Asien gemacht, komme auch jetzt gerade von einer längeren Asienreise zurück und da war eigentlich dieses Fliegen über diese vielen, vielen chinesischen Städte, deren Namen wir nicht kennen, eigentlich der Auslöser dafür, die Stadt sozusagen als lebendigen Organismus zu denken und zu überlegen, ob nicht jede Stadt und ihre Entwicklung an diesem Ort so etwas ist wie ein eigener Organismus, der in einem fiktiven Alphabet ein eigenes Zeichen, sozusagen wie ein eigener Klang oder eine eigene Bedeutung hat. Und daraus habe ich dann eben ein Alphabet erstellt, das die Städte von A bis Z, verschiedene Millionen Städte dieser Welt umfasst.
Das war dann appliziert auf dem neuen Gebäude am Praterstern.
Genau.
Ist es noch immer da zu sehen?
Nein, das war ein Projekt von Kunst im öffentlichen Raum in Zusammenarbeit mit dem Flug vor ein paar Jahren. Und das wurde dann im öffentlichen Raum quasi so in der Art wie eine Schultafel, eine öffentliche, installiert.
Hat das auch ein wenig ausgesehen wie chinesische oder japanische Schriftzeichen?
Ja, das war so der Auslösemoment eigentlich für die Faszination für die chinesischen Schriftzeichen.
Nikolaus Ganstra hat auch eine japanische Arbeiterhose an.
Genau.
Die ist sehr breit und weit in die Stiefel gestreckt. Wir kommen nach Japan kurz nach dem Herrn Schnell. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Also, ich habe mich jetzt dann erinnert, wie weit das jetzt auch dazu passt, aber es ist ein weit gestrecktes Thema. An mich als Kind, 1972, da wurde in Österreich, glaube ich, die Mehrwertsteuer eingeführt mit dem Namen Mehrwertsteuer. Vorher hieß sie Umsatzsteuer und der Prozentsatz wurde dann halt, glaube ich, auf 12% oder 16% erhöht. 16, glaube ich, war damals 72. Und das wurde im Fernsehen, in dem Fall im ORF, vom damaligen jugendlichen Schauspieler Klaus Wildpolz gebracht, der uns das da allen so erklärt hat. Und jetzt heißt halt Mehrwertsteuer und ihr Produkt ist ja auch wirklich mehr wert, jetzt eben 16% mehr wert. Da habe ich als Kind zwischen Obrigkeit, Hörigkeit, was sie gelehrt kriege, ist prinzipiell schlau und doch dem Gefühl, dass mir irgendwie für blöd verkauft wird, hin und her getanzt. Und das kann ich mich noch erinnern, weil das Thema jetzt eben um Zahlen und Ordnungsgedanken geht, hat mich das eben an das erinnert. Ähnlich wie Geografie in Koordinaten alphabetisch macht, kommt mir irgendwie der Versuch, die Mehrwertsteuer als grundsätzlich positives Ding zu erklären für die Gesellschaft auch so vor, so irgendwie strange. Deswegen haben wir doch die Rufquote an.
Ja, man ist ja vielleicht nur so ein kleiner Punkt in einem GPS-System oder eben zum Beispiel wie in dem Alphabet, von dem wir gerade gesprochen haben, von Nikolaus Ganstra, sieht man Städte, Strukturen und dann einzelne Punkte, wo man auch mal raten könnte, was ist denn eigentlich es wert, ein Punkt zu sein oder so in einer Mehrwertsteuersituation. Diagramme sind schon auch eine gefährliche Sache. Fühlen Sie sich bedroht, wenn Sie in einer Wochenzeitung irgendwie ein Tortendiagramm sehen?
Nein, ich fühle mich eigentlich weniger bedroht, weil ich mich eigentlich schon lange damit auseinandergesetzt habe und eben gewisse Kniffe eben schon mich früh gefreut habe, sie zu durchschauen. Also wenn eben bei Diagrammen die speziellen Achsen abgekürzt werden und das nicht explizit erwähnt wird, dass eben aussieht, dass die Spitzen eben schon Veränderungen um 100% erfolgen, aber wenn ich nur die obersten Spitzen, die da im 10%igen Punktbereich sich verändern und gefällt mal, dass ich weiß, naja gut, so arg ist es nicht, diese Veränderung, weil der große untere Raum ist eben maßstäblich nicht dargestellt. Also es ist für mich teilweise erheiternd zu bemerken, wie viel eben in Diagrammen absichtlich oder unabsichtlich, möchte ich dahingestellt sein lassen, gefälscht oder für dumm verkauft wird. Also wo Fallstricke eben sind, das ist gut, wenn man es erkennt. Mit dann natürlich Leute, die dann vielleicht sich da beunruhigen lassen, weil ja so eine riesengroße Veränderung, eine Häge dabei ist, ja das nur die Spitze im oberen Eisbergbereich.
Die Farben sind natürlich auch immer etwas, ne, sozusagen die Farbwahl, ne, wie man das darstellt, ist auch etwas sehr Subjektives. Ne? Das verändert natürlich auch die Bedeutung und die Leserichtung ein Stück weit.
Auch so, ist es auch wahr, ja. Und wie es auch schraffiert wird und so, das ist immer ganz interessant. Aber was mir jetzt zu Ihren Koordinaten von den Städten nur ganz kurz einwerfend einfällt, ist, dass das oft faszinierend ist, sich auf dem Atlas klar zu machen und das kann man Leute testen, würden die meisten nicht glauben, wenn man ihnen die Frage stellt, was beispielsweise London und Kassel in Deutschland gemein haben und es ist komischerweise der Breitengrad, die liegen breitengradmäßig gleich hoch und da ist man oft am Irrtum unterlegen, dass man meint, ja, London ist so viel weiter, nördlich ist es gar nicht, also das liegt so in der Duisburg-Kassel-Höhe, also das fällt natürlich zu ihren Koordinatenordnungen ein für die Städte und das finde ich auch ganz nette Anekdote.
Ja, danke, Herr Schnell, für Ihren Wortbeitrag. Heute kann nichts die Situation irgendwie stören, weil heute ist alles thematisch im Diagramm und in unserem Mindmap drinnen. Da geht ein Pfeil jetzt raus irgendwie zu Piktogramme. Da könnte man jetzt kurz erzählen, da gibt es ja einen österreichischen Philosophen, der das eigentlich entwickelt hat, also jegliches Symbol auf Klotüren, das Unterscheidungen macht zwischen Mann und Frau, geht eigentlich zurück auf Isotopie von Otto Neurath. Weiß kaum jemand, ein Philosoph, der sich auch Engineer for Human Happiness genannt hat auf seiner Visitenkarte. Da gibt es eine Ausstellung zum Thema Otto Neurath, wo Sie auch beteiligt jetzt sind.
Genau, also Otto Neurath eben feiert dieses Jahr seinen 130. Geburtstag, wenn ich richtig informiert bin. Und am 12. Dezember eröffnet hierzu eine Ausstellung im Wiener Künstlerhaus mit Symposium im Jänner. Und dafür bereite ich eine größere Rauminstallation vor.
Otto Neurath hat interessanterweise auch eine tolle Verbindung zum Zeichnen. Also die Symbole selbst sind ja von Gerd Arndt entworfen worden, einen sozialkritischen Denker und Grafiker. Aber Otto Neurath hat sämtliche seiner Briefe immer mit einem Elefanten unterschrieben, was ganz lustig ist. Also wenn er zum Beispiel einer Frau einen Brief geschrieben hat, dann hat er einen Blumenstrauß mit Elefanten. Gibt zum Beispiel umgekehrt auch den ehemaligen Vizebürgermeister, glaube ich, war es, oder Kulturstadtrat Viktor Mateka hat immer seinen Gästen Elefanten zeichnen lassen und hat das dann aufgehängt. Wir haben wieder einen Anrufer, Herr Gansterer, interessanterweise.
Ja. Folgendes wollte ich noch beitragen. Ich interessiere mich schon seit längerer Zeit für Steinritzungen, besonders in Skandinavien. Und ich entdecke zwischen Nikolaus Gansterer sozusagen vor, nach 8000 Jahren einen Zusammenhang, insofern die Verdichtung des Dargestellten, aber gleichzeitig die Vernetzung. Und das fasziniert mich, dass sozusagen eine Fortsetzung dieses Mikro- und Makrokosmos heute noch stattfindet. Und eine kleine etymologische Anmerkung: Zeichnen und aufzeigen, im genaueren Sinn zeigen, hat dieselbe Wurzel. Zum Beispiel auch im Englischen leitet sich teach ab, also auch eine Art Lehren und eine Art Darstellen eines Wissens. Und das wollte ich nur beitragen und ich freue mich, dass es Menschen gibt, die diese Zusammenhänge auch in unserer Zeit wieder zusammenstellen. Auf Wiederhören.
Danke, auf Wiederhören. Kennen Sie sich einander?
Ja, seit 38 Jahren.
Okay, danke sehr.
Wiederhören. Schönen Abend.
Sie haben mir ein Geschenk mitgebracht. Nein, ein Punkt fehlt noch am Diagramm hier. Diagramme, Ausstellung, Kunstverein Bielefeld. Was ist das für eine Ausstellung?
Ja, das ist eine Ausstellung, die jetzt relativ kurzfristig zustande gekommen ist, zumindest für mich mit der Beteiligung. Kunstverein Bielefeld stellt eben eine Ausstellung zusammen, im Speziellen zum Thema Diagramme und Schaubilder und versammelt da Künstler und Künstlerinnen, die sich mit dem Feld auseinandersetzen. Und da wird es auch eine Publikation zu dem Thema geben.
Wir arbeiten streng nach Skript, nach links unten. Also Sie sehen das nicht. Das Diagramm in der Mitte, also der Titel ist da benannt, Otto Neurath und so. Nach links unten haben wir jetzt abgehandelt. Nikolaus Gansterer hat mir ein Geschenk mitgebracht. Es ist rosa, gold, schwarz und pink, ungefähr 4 cm hoch. Was ist das?
Ist ein japanischer Glücksgott, Daruma. Und den habe ich von einer Japanreise mitgebracht. Daruma soll helfen, den Menschen, die sozusagen den Besitzerinnen oder Besitzern einen Wunsch zu erfüllen.
Wie funktioniert das genau, das Gesicht drauf?
Das hat auch wieder was mit dem Zeichnen zu tun, denn der Besitzer oder die Besitzerin muss der Gottheit ein Auge malen und sich dann etwas wünschen und an einem Platz stellen, wo er oder sie oft vorbeikommen und dieser Figur immer wieder ins Gesicht schauen. Und wenn der Wunsch dann in Erfüllung geht, bekommt die Figur ein zweites Auge gezeichnet.
Sagt man den Wunsch laut oder bleibt er geheim?
Das kann man, glaube ich, handhaben, wie man will.
Wie heißt das nochmal?
Daruma.
Mein Daruma ist noch in Zellophan. Ich werde mir das überlegen. Wir hören ein Stück japanische Musik. Was ist das genau?
Das ist ein Musiker, den ich sehr schätze, Nobukadze Takemura, der elektronische Musik macht, oft mit Stimme, mit verfremdeten elektronischen Instrumenten. Ich glaube, es ist von seinem 10. Album 10 heißt es.
0800 22 69 79 nachquartier@orf.at.
Ich hatte die großartige Gelegenheit, eben ein Stipendium vom Bundesministerium für Künstlerinnen und Künstler zu bekommen, um ein halbes Jahr eben eigentlich nach Tokio zu gehen. Und aus verschiedenen Gründen ist dann die Idee entstanden, nicht hinzufliegen, so wie ich das oft auch nach China und so weiter gemacht habe, weil mir eigentlich dann immer dieser Kulturschock so groß war, sondern eigentlich in Meidling in den Zug zu steigen und mal Richtung Osten zu fahren, so lange bis man nach Japan kommt, eigentlich immer der aufgehenden Sonne entgegen. Und das war eine intensive Reise, die ich zusammen mit meiner Lebenspartnerin gemacht habe. Und wir haben am Weg sehr viel Material gesammelt und auch gezeichnet. Und das wird nun zu einem Film, zu einer Filminstallation verarbeitet. Der Weg ist das Ziel im wahrsten Sinn des Wortes und das war sozusagen eine lange Linie, die man gezogen hat, entlang eines Grades, entlang weil der Anrufer vorher gesagt hat, ja, über die verschiedenen Städte, die auf der gleichen Höhe liegen, wir sind mehr oder minder eigentlich am gleichen Grad rübergefahren und durch viele verschiedene Kulturzonen.
Wann war die Reise genau und wie lange waren Sie unterwegs?
Von März bis Anfang Mai und ist so über Ungarn, Kiew, Moskau, Kasachstan, Usbekistan und so weiter, Kirgisien, China. So war ungefähr die Route.
Die japanische Musik hat unser Diagramm verlassen. Aber es gibt auch einen zweiten Aspekt, wo Japan für Sie wichtig ist, und zwar in einer Verortung im Wiener Gemeindebau.
Ja, aus dieser extrem intensiven Erfahrung, für mich war das erste Mal jetzt auch mit der japanischen Kultur so in Verbindung zu kommen. Und eigentlich kurz nach meiner Rückkehr wurde ich eingeladen für ein sehr schönes Projekt hier in Wien, und zwar organisiert von Kunst im öffentlichen Raum und der Kunstgastgeber in den Wiener Gemeindebauten im 5. Bezirk rund um den Matteotti-Hof, hat Gerald Straub ein Projekt kuratiert, wo er ein bisschen mehr als 10 verschiedene Künstlerinnen eingeladen hat, mit Bewohnerinnen des Gemeindebaus Projekte zu entwickeln. Und ich war mit einer Frau, deren Wohnung sie sozusagen geöffnet hat, zusammen am Überlegen, und eigentlich schon kurz nach dem ersten Gespräch ist rausgekommen, dass sie einen totalen Faible für Mangas hat, ja, japanische Comics, die ja in der japanischen Kultur eine extrem wichtige Rolle spielen. Eigentlich von der Kindheit bis zum Tod ist für den Japaner und die Japanerin es wichtig, Mangas zu lesen. Und wir haben uns dann zusammen an den Tisch gesetzt und sie als Spezialistin in der im Manga zeichnen hat mir gelernt, Mangas zu zeichnen, aber ohne dass ich es gesehen habe, sondern sie hat mir nur Anweisungen gegeben. Das haben wir gefilmt und die Besucher und Besucherinnen konnten uns dabei beobachten. Und man kann das, die verschiedenen Projekte, die da entstanden sind, auch noch diese Woche besuchen. Am Freitag gibt es 2 Führungen und man bekommt sehr spezielle und sehr besondere Einblicke in die verschiedenen Wohnungen. Das Projekt heißt Kunstgastgeber und man meldet sich am besten auf der Webseite von Chör Wien an und kann dann so eine Führung genießen.
Überhaupt alle Informationen über Nikolaus Gansterer sind auf ihrer Homepage gansterer.org zu finden. Gansterer mit Gustav. Eine andere Reise nach China, wo Sie mir mal erzählt haben, war in eine Ortschaft, wo sämtliche Fälscherinnen versammelt waren. Wie kann man sich das vorstellen? Das waren Fälscherfabriken, oder?
Ja, das ist auch ein interessantes Phänomen und hat natürlich viel mit der sozusagen explodierenden chinesischen Marktwirtschaft zu tun. Eigentlich so im Süden, nähe Hongkong, hat sich eine Zone entwickelt unter Deng Xiaoping, Special Economic Zone, wo eigentlich ein Land, zwei Systeme, Marktwirtschaft gespielt wurde anfangs. Und in diesem Umfeld hat sich eine sagen wir, Industrie eigentlich entwickelt, die alle gängigen Malstile beherrscht und vervielfältigt. Also bei Menschenhand werden Mona Lisas, Klimts, Monets produziert und in die ganze Welt verschickt. Weil sie sagen, Fälscher, es ist so eine Mischung zwischen Replikamalerei und Fälschung. Also manche sind zum Täuschen ähnlich, bei anderen hat man sehr klar das Original und die Abweichung davon im Kopf, und darüber ist ein Film und ein Kunstprojekt entstanden.
Über das reden wir nach dem Stück Musik weiter. 0800 22 69 79. What's the news? Defeat after defeat. What's the picture? Oh, Nikolaus Ganstra hat ein Stück von Steve Reich von seiner Hydrogen Jukebox mitgenommen. Wer ist denn schon der Feind? Begegnet man denen auf den Reisen, die sie so machen, hin und wieder?
Naja, es gibt zwei Feinde, den inneren und den äußeren. Wenn man sich sozusagen Extremsituationen auf Reisen aussetzt, dann wird man natürlich auch mit den eigenen Dingen, die einen sozusagen die man mit sich trägt und in der Reibung mit dem Außen dann hervortreten, konfrontiert. Aber natürlich auch auf der langen Reise jetzt zum Beispiel nach Japan war mir eigentlich nicht bewusst, dass man eigentlich in dem Moment, wo man Österreich verlässt, eigentlich den demokratischen Boden relativ bald mal verlässt und durch viele Diktaturen durchreist. Und das merkt man natürlich auch im Umgang oder im eigenen Bewegen im öffentlichen Raum, punkto Überwachung und so weiter.
Auf der anderen Seite, mit dem Gemüseorchester sind Sie ja auch viel unterwegs. Genau. Also gibt es zum Beispiel irgendwie US-Tourneen. Sie waren also, glaube ich, öfters schon auf CNN präsentiert, ja. Aber auch die Letterman-Show hat angefragt, hat das Gemüseorchester noch aus welchen Gründen abgesagt?
Ja, die Bedingungen haben einfach nicht gepasst. Man muss aber auch dazu sagen, wir sind alle keine Fernseher und im Nachhinein haben uns amerikanische Freunde oder Musiker gesagt, seid ihr wahnsinnig, das könnt ihr nicht absagen, wenn sie uns wollen, wenn sie sich wieder melden.
Aber natürlich ist das Gemüseorchester, das ist ein Phänomen. Wir haben dann über andere Aspekte, also hinter dem Gemüseorchester gibt es ja auch ein Institut, das sie zu viert betreiben. Mm. Also das hat vor kurzem auf Ö1 eine Sendung gegeben, ich glaube Mitte September zum John Cage.
Genau, Institut für transakustische Forschung. Ja.
Sind mehrere Leute, das Gemüseorchester sind 12 circa?
Ja, ungefähr 12 Leute, Musikerinnen und Musiker, Künstlerinnen und Künstler, ein Gemeinschaftsprojekt. Ja.
Ist dieser Institutsgedanke ein bisschen auch wieder eine Hommage oder eine Persiflage vom überbordenden Institutsgehabe, das wir in überbürokratisierten Staaten haben?
Ja, also das kann man durchaus so sehen, dass das Institut sozusagen eine Kopie ist, weil du vorher über die chinesische Malerei gesprochen hast, also sozusagen eine Kopie ist, wobei wir dann alle als Institutsmitglieder gemerkt haben, wie schnell einen sozusagen selbst reenactete Strukturen einholen.
Reenactete Strukturen. Wir sind jetzt im Diagramm der heutigen Sendung, die da heißt Hypothesezeichnungen und Gemüse. Also mein Gast ist Nikolaus Ganstra. Im Diagramm sind wir links oben. Sie unterrichten auch seriös, zeichnen an der Angewandten in Wien.
Genau, auf der Universität für Angewandte Kunst, am Institut für Transmediale Kunst, unterrichte ich seit mehreren Jahren Zeichnung und beschäftige ich mich mit den Studenten in verschiedenen Projekten, eigentlich mit der Erweiterung der Zeichnung bis über ihre Grenzen hinaus.
Wird da auch gesprochen oder nur gezeichnet?
Da wird auch sehr viel gesprochen, sehr viel Kunst kommt vom Kommunizieren, also das muss verhandelt werden.
Ein Gedicht, Natalia Ribovic, kennen Sie sie?
Ja, eine ehemalige Studienkollegin.
Schöne Sprachen, Welt, Nikolaus, die du entwickelst, weiter so. Ein Gedicht für den 23. Oktober um 11 Uhr. Sitzend am Tisch, Kugelschreiber in der Hand, was geschah jetzt, fragt sich der Übergang. Ein wissendes Blatt, in weiß vor mir liegend, der Kugelschreiber schmierend, ein Vorgang, der sich sichtbar macht. Das ist per E-Mail gerade jetzt gekommen und die letzten Worte sind Sonne und Schirm. Denken und Zeichnen im Nachtquartier. Der Herr Bosem, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Was ist Ihr Thema im Diagramm heute?
Mein Thema ist das männlich-patriarchale und via Kreativität, ob das zusammen, also meine Frage ist, zerstören Sie uns mit diesem in Schemata pressen doch letztendlich selbst oder also ich, obwohl ich weiß, dass wir das niemals machen können und selbst zerstören, aber trotzdem, wie weit soll es noch gehen?
Herr Ganstorer, wie weit soll es noch gehen mit den Diagrammen? Sind wir in diesen Marionettennetzen, in diesen Y und X, jetzt weiß gleich Kombination, Achsen einfach komplett gefangen?
Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube sehr stark an die Selbstermächtigung jedes Einzelnen und sozusagen auch die Klugheit und Schlauheit. Und Diagramme sind eben nicht allmächtig, sondern das sind einfach Zeichen, die man lernt zu lesen, zu deuten, aber auch mit ihnen ein Stück weit zu spielen.
So glauben Sie der eigenen Hochrechnung im Kopf zweimal täglich. Ich glaube, dann geht es schon mal leichter.
Genau.
Herr Bosem, sind Sie mit unserer Analyse zufrieden?
Ja, schon ein wenig. Frage ist, braucht die Kreativität Macht?
Gute Frage. Ich denke, Kreativität ist eine Form von Macht auch. Also jede Form von Äußerung empfinde ich auch als ein sozusagen als etwas Mächtiges.
Okay, vielen Dank.
Vielen Dank. Danke für Ihren Anruf. Ja, freilich, jedes Stück Musik, das wir hören, jede Geste, die wir machen, ist ein Machtanspruch.
Macht etwas, ja.
Macht etwas. Einem. Macht, Macht, Macht. Hören Sie deswegen jetzt auf zu zeichnen?
Nein, es geht gar nicht. Das ist einfach Teil ein Lebensmittel einfach geworden.
Auch das Gemüse wird weiter malträtiert?
Ja, wird geformt, wird bespielt und wird kompostiert.
Sind Sie Vegetarier?
Nein.
Warum nicht mit Fleisch spielen?
Hat sich irgendwie nie aufgedrängt mit Fleisch. Vielleicht sind mir da die Aktionisten schon zuvor gekommen.
Das war ein Nachtquartier zum gestrigen Welternährungstag. Wir haben sämtliche andere Themen wie Zeichnen und Reisen auch noch gestreift.
Verdaut.
Morgen gibt es auch wieder ein Nachtquartier. Alexander Musik hat Martin Ruprecht zu Gast. Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Um dieses Don Bosco-Zitat wird es morgen gehen. Sendungsbetreuung hat Natascha Konopitzki gemacht. Hans Kreuz sagt gute Nacht. Danke, Nikolaus Ganstra.
Dankeschön.